Ja, letztes Jahr haben wir ja die Apostelgeschichte uns angehört, durchgepredigt. Dieses Jahr haben wir kein spezielles Buch, was wir predigen. Wir wollen uns einfach mit Glaubensgrundlagen beschäftigen, mit verschiedenen Themen, wo wir sagen, also da setzt die Bibel ganz besonders die Betonung hin. Ist das in Ordnung, wenn man das macht? Es gibt Leute, die würden sagen, nein, also man sollte schon auslegend predigen. Das heißt Buch für Buch, und eigentlich bin ich auch wirklich dafür, dass man das macht. Denn die Bibel ist uns eben nicht wie eine systematische Theologie gegeben worden. Das heißt, Kapitel 1 steht zum Beispiel alles über Gott, Kapitel 2 alles über Gemeinde und dergleichen. Sondern es ist ein Buch, wo wir eine fortschreitende Offenbarung finden. Und was wir merken, es ist immer wieder auch Geschichte, Heilsgeschichte. Es wird immer wieder in die Situation hineingesprochen. Und selbst die Briefe sind ja so geschrieben worden, in ganz bestimmte Situationen. Und wenn wir als Gemeinde selbst in eine entsprechende Situation kommen, dann schlagen wir zum Beispiel dann den Galaterbrief auf. Und doch ist es, glaube ich, so, dass jeder von uns eine gewisse Theologie im Kopf hat. Das heißt, ein Denken über Gott, ein Denken über Gemeinde. Und wenn man jemanden fragt, sag mir mal etwas zur Dreieinigkeit Gottes, dann sammelt er für sich im Kopf alle Bibelstellen so zusammen, die er findet, vielleicht irgendwelche Passagen, und erzählt euch dann etwas darüber. Und dann merken wir also, jeder hat so etwas im Kopf, so eine Glaubensgrundlage, so eine Glaubenslehre. Wichtig ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang immer, dass die Bibel meine Glaubensgrundlage oder meine Glaubenslehre prägt und nicht umgekehrt. Dass wir nicht ein System haben und dann alle Bibelverse versuchen, da irgendwie hineinzuzwängen. Es sollte andersrum sein. Wir hatten aber gedacht, dass es doch gut wäre für dieses Jahr, dass wir einfach nochmal Grundlagen legen. Und damit wollen wir heute beginnen. Wenn wir ein Buch zum Beispiel zur systematischen Theologie mal uns anschauen würden, würde es wahrscheinlich erstmal so eine Begriffserklärung geben, was ist systematische Theologie? Und dann wird es gleich rübergehen zum Thema Erkenntnis Gottes. Hier beginnt immer alles. Zuerst muss festgestellt werden, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und ich glaube, auch selbst in dem sogenannten christlichen Abendland ist das schon lange nicht mehr klar. Da gibt es auf der einen Seite die Atheisten, die immer lauter rufen, Gott gibt es nicht. Wie kann man an eine moderne Wissenschaft glauben und uns damit beschäftigen und an einem Gott festhalten? Wenn es einen Gott gibt, würden sie sagen, dann vielleicht nur noch in unseren Köpfen, in unserem Denken, aber er ist nicht real. Ein Agnostiker, der geht nicht so weit, aber ich glaube, vom Resultat ist es im Prinzip dasselbe. Ein Agnostiker lehnt die Existenz Gottes nicht grundsätzlich ab, aber er würde Folgendes sagen: Gott wurde noch niemals bewiesen und er ist wohl auch nicht beweisbar. Und deswegen wird es immer bei diesem Nichtwissen bleiben. Und deswegen lebt er auch ein Leben in der Gottesferne. Für ihn gibt es Gott nicht. Und dann gibt es natürlich die vielen Religionen. Da ist man sich zwar einig, dass es etwas Höheres geben muss, was immer das auch sein kann, aber am Ende denkt man doch sehr, sehr unterschiedlich darüber. Da gibt es zum Beispiel den Monotheismus, das heißt, man glaubt an einen Gott. Dann gibt es aber auch die Polytheisten, die glauben an viele Götter. Da brauchen wir nur an Indien denken, die haben hunderte von Millionen von Göttern. Jeden Tag kommt jemand Neues dazu. Und worüber wir uns auch nicht einig sind, ist, wie ist dieser Gott oder die Götter vom Wesen, vom Charakter, vom Handeln? Ich glaube, da liegen auch Welten dazwischen. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ist es dann überhaupt notwendig, dass wir uns darüber Gedanken machen? Scheinbar kommen wir ja doch nicht zu einem Ergebnis. Wir denken so verschieden darüber. Aber warum ist es so, dass der Mensch sich damit beschäftigt? Gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht? Ich glaube, es liegt daran, weil mit diesem Gedanken und mit dieser Frage der ganze Sinn unseres Seins verbunden ist. Es ist die Frage, warum gibt es mich und die Dinge um mich herum überhaupt? Es könnte ja auch sein, dass es gar nichts gibt. Und dann fragt man sich natürlich auch, das kann doch nicht aus dem Nirgendwo herkommen. Wofür lebe ich überhaupt, ist auch so eine Frage. Und wohin geht die ganze Reise? Und da merken wir, zu wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht, ist wirklich das Allerwichtigste. Und selbst wenn wir wüssten, dass es einen Gott gibt, er aber kein Interesse an uns hat, dann würde ich mein Leben auch entsprechend einrichten. Und da merken wir schon, es ist wirklich absolut wichtig, das zu wissen. Und das fragen wir uns heute, können wir es wissen und was können wir über ihn wissen? Und ich muss natürlich irgendwo den Zirkel einschlagen und ich werde die Bibel dazu nehmen. Wir wollen das von der Bibel her behandeln, weil ich einfach glaube, dass die Bibel uns da die besten Antworten auch bietet. Grundsätzliches: Wenn es um Gott geht, spricht die Bibel zuerst über Offenbarung. Da hat Franz eigentlich schon einige Sachen heute auch dazu gesagt. Wenn es einen Gott gibt und wir irgendetwas über ihn wissen sollen, dann muss er sich uns irgendwie gezeigt oder geoffenbart haben. Das heißt, wir Menschen sind auf Offenbarung angewiesen. Alles andere wäre so ein Tappen in der Dunkelheit. Und ich glaube, hier liegt auch ein ganz großer Irrtum, dem man besonders im 18. Jahrhundert verfallen ist, die Epoche der Aufklärung, so wird das genannt. Vom Englischen übersetzt würde man auch sagen, die Epoche der Erleuchtung. Seit dieser Zeit meint der Mensch, zur Erleuchtung gekommen zu sein. Und wo hat er die Erleuchtung gefunden? In sich selbst. Er hat mal tief in sich hineingeschaut, hat seinen Verstand mal kräftig gebraucht, ist vernünftig geworden und jetzt meint er, er wüsste alles über Gott und den Menschen. Was sagt die Bibel dazu? Siehst du einen Mann, der sich selbst für weise hält, so kannst du für einen Toren, oder heute würden wir sagen für einen Dummkopf, mehr Hoffnung haben als für ihn. Sprüche 26, Vers 12. Die Bibel macht sehr deutlich, das Licht steckt nicht in uns selbst, sondern wir brauchen Licht von außen. Hier ist es dunkel. Wir brauchen einen Gott, der sich uns offenbart. Und die Bibel sagt uns, Gott hat sich geoffenbart. In der Theologie unterscheidet man da zwischen zwei Begriffen, die ich heute eigentlich so mehr erklären werde, besonders den ersten. Einmal spricht man von der allgemeinen Offenbarung und dann von einer speziellen oder von einer besonderen Offenbarung. Und den Fokus wollte ich heute besonders auf die allgemeine Offenbarung legen, weil über die spezielle Offenbarung werden wir, ich denke mal, die nächsten Male mehr hören. Allgemeine Offenbarung, was kann darunter verstanden werden? Nun, das bedeutet, dass sich Gott der ganzen Menschheit, also in diesem Sinne allgemein geoffenbart hat, überall, wo wir wohnen. Das heißt, die allgemeine Offenbarung ist für jedermann zugänglich. Deswegen sprechen wir von allgemeiner Offenbarung. Dann, grundsätzlich kann es jeder Mensch verstehen, auch in diesem Sinne allgemein. Und eine dritte Sache, hier wird aber auch nur Allgemeines oder Grundsätzliches von Gott geoffenbart. Wenn wir mehr wissen möchten von Gott, braucht es eine besondere, eine spezielle Offenbarung. Also im dreifachen Sinn allgemein, es geht an die ganze Menschheit, jeder Mensch kann es verstehen und es werden allgemeine Dinge über Gott dort gesagt. Nun, wie hat sich Gott denn allgemein für jedermann geoffenbart? Da bräuchten wir eigentlich nur das erste Buch der Bibel aufzuschlagen, den ersten Vers zu lesen und da finden wir schon die Antwort, wenn es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das heißt, durch die Schöpfung hat sich Gott allgemein geoffenbart. Und es ist interessant, wie 1. Mose beginnt, einfach mit einem Tatsachenbericht, als ob es so das Selbstverständlichste wäre. Und ich glaube, heutzutage würden viele Menschen dann laut rufen, wie kann die Bibel so etwas behaupten und das einfach so stehen lassen? Ich meine, da müssen doch jetzt Beweise, Indizien kommen, dass es wirklich Gott war, der die Schöpfung gemacht hat. Das tut die Bibel gar nicht. Die sagt einfach, Gott hat alles gemacht. Lass uns mal zwei Passagen anschauen. Einmal Römer 1, die Verse 18 bis 20 lese ich da mal. Römer 1, 18 bis 20. Da heißt es, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Hier wird das sehr, sehr deutlich gesagt. Wenn wir uns die Schöpfung anschauen und etwas darüber nachdenken, erkennen wir einen Gott. Dann nochmal Psalm 19. Psalm 19 ist ein Psalm, der spricht über beides, über die allgemeine Offenbarung und die spezielle Offenbarung, wird eigentlich immer wieder herangenommen. Ich wollte jetzt nur mal die ersten Verse lesen, da geht es um die allgemeine Offenbarung. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und so weiter. Und dann ist die Rede von der Sonne. In beiden Passagen wird sehr deutlich gemacht, dass die Schöpfung kein unklarer Offenbarungsträger von Gott ist. Es ist so, man hört, wenn wir die Schöpfung anschauen, spricht ja keiner direkt zu uns. Und doch sagt die Bibel, eigentlich ist die Rede sehr, sehr klar vernehmbar. Es ist eine deutliche Sprache. Das ganze Universum verlangt nach einem Schöpfer, nach einem Gott. Ich wollte uns ein Prinzip aufzeigen, was wir gerade auch in der Schöpfung wiederfinden. Wir kennen diesen bekannten Grundsatz, jede Wirkung verlangt nach einer Ursache. Es gibt zwei Theologen, Philosophen, Anselm von Canterbury und Thomas von Aquin, die haben die sogenannten Gottesbeweise aufgestellt. Sie sagten, wir wollen einfach durch Vernunft zeigen, dass es Gott gibt, aber man muss sagen, eigentlich ihre besten Beweise finden wir in der Bibel wieder. Und unter anderem ist es dieser Grundsatz, jede Wirkung verlangt nach einer Ursache. Und dieser Satz wird uns auch in der Bibel so bestätigt. Zum Beispiel in Hebräer 3, Vers 4, da lesen wir, denn jedes Haus wird von jemand gebaut. Logisch. Wir finden ein Haus, wir gucken uns das an und dann merken wir, also das ist nicht einfach von irgendwo hergekommen, das hat jemand erbaut. Und dann heißt es weiter, der aber alles gebaut hat, ist Gott. Und das müssen wir so sagen, wenn wir uns hier so auf dieser Erde bewegen, die Tiere, wir, da müssen wir sagen, das ist wie so ein riesiges Haus. Hier befinden wir uns. Und auch dieses Haus, diese Schöpfung, muss einen Erbauer haben. Und das sagt die Bibel uns auch. Ja, der alles gemacht hat, das ist Gott. Das ist die Logik. Wenn unser Universum tatsächlich, wie in der Schule behauptet wird, einfach aus dem Nichts entstanden ist, dann ist das ein Widerspruch. Wisst ihr, es ist so, dann müsste sich das Universum letztendlich selbst erschaffen haben. Und das würde bedeuten, dass es einen Zeitpunkt gab, wo es das Universum nicht gab und gleichzeitig, wo es da war. Und das ist unmöglich. Das ist ein Widerspruch. Wir sagen das ja selbst unseren Kindern, von nichts kommt nichts. Das lernt man sehr früh. Von nichts kommt nichts. Und warum sollte es gerade bei diesem Gewaltigen, was wir vor uns sehen, dieser Schöpfung andersrum sein? Warum sollte es möglich sein, dass das alles da ist aus dem Nichts? Nein, am Anfang muss es ein ewiges Wesen gegeben haben. Das muss am Anfang gestanden haben. Nun, warum spreche ich von etwas Ewigem? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal selbst erlebt, wenn man darüber spricht, dass es einen Gott gibt, der am Anfang stand. Dann gibt es immer so ganz kluge Leute, die sagen, okay, du kommst hier mit diesem Prinzip, ja, mit Wirkung und Ursache. Und du sagst, Gott steht am Anfang, dann jetzt mal die Frage, woher kommt denn dieser Gott? Er braucht doch auch eine Ursache. Und wer hat dann diesen Gott gemacht, der deinen Gott gemacht hat? Und er sagt, dann können wir das ja immer so weitermachen, in alle Ewigkeit hinein, wir kommen zu keinem Ende. Und so klug ist die Bibel auch. Und deswegen sagt die Bibel, am Anfang muss es etwas gegeben haben, was von Ewigkeit her da war. Es geht gar nicht anders. Am Anfang muss etwas Ewiges gestanden haben. Und wenn man behauptet, dass dieser ewige, unbegrenzte Gott noch jemand braucht, der ihn gemacht hat oder ja, die ihn hergestellt hat, dann ist das ein Widerspruch. Das ist unmöglich. Gott ist die Ursache von allem. Alles Begrenzte, so wie wir es sind, braucht eine Ursache. Das stimmt. Aber ein unbegrenzter Gott braucht keine Ursache. Er ist die Ursache von allem. Und das ist logisch. Das ist Logik der Bibel. Und da merken wir auch, da ist die Bibel wirklich lückenlos. Und deswegen braucht die Bibel da gar nicht viel zu erzählen darüber. Sie sagt, durch ein wenig Nachdenken würden wir zu diesem Schluss kommen. Ein zweiter Grundsatz. Hinter Ordnung, hinter Plan und Zweckmäßigkeit steht immer eine Intelligenz. Und gerade wenn ihr euch vielleicht auch John Lennox oder so anhört, der wird das auch immer wieder betonen. Aber das ist auch etwas, was die Bibel sagt. Hören wir uns mal den Apostel Paulus an. In Apostelgeschichte Kapitel 14, ich lese die Verse 14 bis 17, da ist er in Lystra, er hat dort einen Mann geheilt und dann will man ihn verehren. Und jetzt hier die Reaktion von dem Barnabas und Paulus, Vers 14, als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sie eilten zu der Volksmenge, riefen und sprachen: Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Und jetzt kommt dieser Grundsatz. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Das heißt, er hat sich geoffenbart. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und mit Freude. Das heißt, dieser immer wiederkehrende Regen, die wiederkehrenden fruchtbaren Zeiten sind ein Ausdruck von Plan und Wohlwollen. Warum ist das so, dass die Jahreszeiten sich immer abwechseln? Mehr oder weniger, aber es ist sehr konstant. Warum kommt der Regen immer wieder zu seiner Zeit? All das macht deutlich, da steckt doch jemand das dahinter. Es könnte ja auch mal einfach ein Jahr Regen geben. Ist aber nicht so. Da gibt es einen Planer, eine Intelligenz, die dahinter steckt. Und das ist auch etwas, was die modernen Wissenschaftler und Philosophen nur sehr schwer leugnen können. Sie werden es oft nicht so sagen wollen, sie wollen nicht sagen, dass es Gott ist, aber die sprechen zumindest vielleicht von einer Intelligenz. Es ist jemand sehr bekannt dadurch geworden, der William Pelly, ich weiß nicht, von dem gehört habt, aber er hat ein Buch geschrieben und da hat er das Bild gerade vom Uhrwerk benutzt. Wenn wir eine Uhr sehen und dieses Komplexe in dieser Uhr mit den ganzen Rädchen und so weiter, dann müssen wir auf einen Uhrmacher schließen. Da ist zu viel Intelligenz und Plan dahinter. Und das sagt die Bibel eben auch. Eine Uhr lässt auf einen Uhrmacher schließen. Die Uhr ist sehr komplex und es gibt aber Dinge, die sind noch viel komplexer. Und das hat auch so manch einen Wissenschaftler auch nochmal zum Nachdenken gegeben. Es gibt einen sehr bekannten früheren Atheisten, Anthony Flew, war wahrscheinlich einer der bekanntesten. Der hat auch mit C.S. Lewis zum Beispiel debattiert. Aber als er sich mit der DNS beschäftigt hat, Das heißt, mit der biologischen Datenbank, die so komplex ist, dann hat er zugeben müssen, es gibt doch eine Intelligenz. Und er hat ja kurz vor seinem Tod Folgendes noch gesagt: Es sieht für mich aus wie das Werk von Intelligenz. Auf YouTube könnt ihr von ihm auch nochmal ein Interview sehen, muss er kurz vor dem Tod gehalten haben. Und da räumt er sehr, sehr viele Dinge ein. Also wir merken sehr deutlich, wenn wir uns um uns herum schauen in der Schöpfung, da muss ein Gott dahinter stecken. Er hat sich geoffenbart durch die Schöpfung. Was wir aber gesagt haben, durch diese allgemeine Offenbarung können wir ja nur Allgemeines oder Grundsätzliches von Gott sagen. Was können wir denn über Gott sagen, wenn wir uns zum Beispiel die Schöpfung anschauen? Und ich glaube, Römer 1 hat uns da schon weitergeholfen. Einmal heißt es dort, dass er ein unsichtbares Wesen hat. Das ist interessant, dass wir darauf schlussfolgern müssen. Es ist einfach so, wenn wir uns die Schöpfung anschauen, müssen wir sagen, das ist so gigantisch groß. Etliche haben da vielleicht auch das Gefühl, es ist unbegrenzt. Aber wenn wir das alles um uns herum sehen können, wie viel größer ist doch dieser Schöpfer? Er muss ja viel, viel größer sein als das, was er gemacht hat. Aber warum sehen wir ihn nicht? Das ist die Logik, wo wir sagen müssen, da muss er also ein unsichtbares Wesen haben. Wir müssten ihn eigentlich sonst sehen. Das ist das Erste, was wir sagen können. Dann heißt es, er hat eine ewige Kraft. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu sagen, das merken wir. Wie viel Kraft dahinter steckt. Weiter hieß es, dieses Wesen muss göttlich sein. Wir sehen das schon bei den Naturvölkern, wenn sie schon allein, wenn sie die Sonne betrachtet haben und gesagt haben, das ist so gigantisch, gibt uns hier immer wieder dieses Licht und lässt alles wachsen. Und für uns ist das so gewaltig, dass wir die Sonne vielleicht sogar anbeten wollen oder auch andere Dinge angebetet werden, wie viel mehr dieses Wesen, das alles gemacht hat. Wir haben es wirklich mit einem Gott zu tun, vor dem man sich beugen muss, den man anbeten sollte. Also göttlich. Und Psalm 19 hat uns nochmal deutlich gemacht, er hat ein herrliches Wesen und das sehen wir eben auch. Da wird zum Beispiel das Beispiel der Sonne gebraucht auch. Ja, dieser Gott muss herrlich sein, wenn er das alles gemacht hat. Also als erstes, Gott offenbart sich durch die Schöpfung allgemein zu uns. Das Zweite, was die Bibel noch sagt, ist durch das innewohnende Gesetz in uns. Und das ist, glaube ich, auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Frage gestellt habt, warum wird in der ganzen Welt über Moral gesprochen und es gibt auch überall ähnliche Vorstellungen? Und das sieht man auch sehr gut, zum Beispiel in so einem eingeborenen Stamm. Wenn ihr dort reinkommen würdet, würdet ihr sagen, vieles, was ich hier sehe, befremdet mich zutiefst. Aber vieles erinnert dich vielleicht aber auch an deine eigene Moralvorstellung. Das heißt, du kannst nicht einfach in eine Hütte hineingehen und dir da einfach was rausholen. Der wird dir was erzählen von Diebstahl. Das versteht er auch. Der versteht den Unterschied zwischen Töten und Morden. Das versteht er auch. Die kennen auch Gerechtigkeit, dass jemand vielleicht hingerichtet wird, aber die kennen auch den heimtückischen Mord. Und was auch sehr interessant ist, überall in der Welt findet ihr zum Beispiel diesen Gedanken von Ehe. Dass man einen Bund schließt. Jetzt lassen wir es mal hingestellt sein, eins oder mehrere Frauen oder umgekehrt. Aber es ist doch interessant, woher weiß man das? Dass man das tun sollte. Einen Bund schließen, wie immer der auch ausschaut. Und man weiß auch ganz genau, ja, wenn mein Mann zu einer anderen Frau geht, dann ist das verkehrt. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, das ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Und das finden wir auch im Römerbrief, Römer Kapitel 2, die Verse 14 bis 16. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, also hier ist von dem geschriebenen mosaischen Gesetz die Rede, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Und das mussten die Juden manchmal eingestehen, wenn sie ehrlich gewesen wären. Sie hatten zwar das geschriebene Gesetz, und doch gab es Heiden, die vorbildlicher lebten als sie selbst. Und wie kamen sie dazu, dass sie auch gewisse Vorstellungen hatten? Nun, das hat Gott in ihre Herzen hineingeschrieben. Und wir müssen sagen, der Mensch ist seit dem Sündenfall total verbogen, das stimmt. Und doch finden wir das immer wieder vor bei den Menschen. Was hat das zur Folge? Wisst ihr, der Mensch begreift Folgendes. Es gibt einen Schöpfer, das versteht er. Und was er auch versteht, ist, dass er vor dem Schöpfer verantwortlich ist. Ihm ist das bewusst, weil er eben dieses Gesetz in seinem Herzen hat. Und er weiß, irgendwann wird er Rechenschaft vor diesem Wesen ablegen müssen. Und deswegen ist der Mensch auch so unfassbar religiös. Deswegen beschäftigt er sich ständig mit dieser Frage der Schuld. Und er fragt sich, wie werde ich die Schuld los? Durch welchen Weg könnte ich irgendwie zu Gott kommen, dass er mir gnädig ist? Er sucht quasi nach einem gnädigen Gott. Und das kommt durch die allgemeine Offenbarung alleine schon. Und spätestens, wenn sie dann im Sterbebett liegen, dann machen sich plötzlich solche Gedanken darum. Egal, wie sie sich vorher geheißen haben mögen. Trotzdem die Frage, warum glauben dennoch viele Menschen trotz der allgemeinen Offenbarung nicht an Gott oder nicht an diesen geoffenbarten Gott, den wir hier in der Bibel vorfinden? Und da fragen wir uns schon, ist diese allgemeine Offenbarung vielleicht doch zu schwer zu verstehen? Oder ist vielleicht der Menschenverstand zu begrenzt, um darauf zu kommen? Und es ist interessant, die Bibel sagt, ja, der Mensch ist unverständlich. Es mangelt ihm am Verstand. Aber die Bibel sagt nicht, dass es an seiner Intelligenz liegt, sondern der Unverstand ist in einem harten Herzen begründet und in seiner Begierde. Das würden wir in Römer 1 vorfinden, aber ich lese mal Epheser 4 heute vielleicht mal vor. Epheser 4, 17 bis 19. Dort wird das auch ganz klar gesagt. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes oder ihres Denkens, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Hier lesen wir es sehr deutlich, der Mensch ist wirklich hilflos der Sünde ergeben. Er weigert sich Gott, die Ehre zu geben. Warum? Weil er sein Leben führen möchte. Ein Leben in der Begierde, ein Leben in den Lüsten. Und dennoch merken wir immer wieder, er braucht einen Anbetungsgegenstand. Was er nur dann macht, ist, er möchte es gerne ersetzen. Gott weg, dafür etwas anderes hinstellen. Das ist ihm lieber. Aber es gibt auch welche, die wagen es, Gott grundsätzlich wegzustellen, ihn komplett zu verleugnen, zum Beispiel die Atheisten. Aber da wird die Bibel sagen, das ist die größte Torheit. Ich glaube, gerade die Atheisten heute, die Wissenschaftler, die meistens atheistisch denken, würden von sich behaupten, sie wären die Klügsten. Aber ihr braucht nur Psalm 14 zu lesen, da heißt es, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. So spricht ein Narr, ein Tor. Das ist die größte Dummheit, die es gibt, wenn man Gott komplett leugnet. Ja, und das kommt aber aus einem harten Herzen und nicht dadurch, dass man besonders viel nachgedacht hat. Vielleicht zwei Beispiele dazu. Ich weiß nicht, ob ihr den ja mittlerweile verstorbenen Atheisten Christopher Hitchens kennt. Er hat immer wieder auch debattiert, zum Beispiel auch mit dem John Lennox. Und er hat zwei Bücher mit folgendem Titel rausgegeben. Das erste, habe ich wahrscheinlich schon mal auch erwähnt, Der Herr ist kein Hirte. Oder das zweite Buch, Gott ist nicht groß. Und da merken wir schon, wogegen er ist. Er ist gegen den Gott der Bibel. Den kann er nicht leiden. Ja, also da wird das sehr deutlich. Und ich glaube, besonders deutlich wird das bei Richard Dawkins. Eigentlich ist es der führende Atheist. Und der hat ein Buch geschrieben, das Buch heißt Gotteswahn. Und da macht er folgende Aussage. Es gibt höchstwahrscheinlich außerirdische Zivilisationen, die übermenschlich und auf eine Weise gottähnlich sind, wie es sich heute kein Theologe vorstellen kann. Ihre technischen Errungenschaften würden uns übernatürlich vorkommen, wie unsere eigenen einem Bauern aus dem Mittelalter, den man ins 21. Jahrhundert versetzen würde. Wisst ihr, das ist die Logik eines Atheisten. Er sagt, es gibt dort gottähnliche Außerirdische irgendwo, und davon geht er aus, aber er glaubt an keinen Gott. Also da merken wir auch, ja, ist es auch nicht sehr weit gedacht. Und da merken wir aber trotzdem, sie können sich nicht ganz davon lösen. Aber ich brauche nur auf mich selbst zu schauen, und ich glaube, es geht uns allen so, wir waren alle mal in einem Zustand, wo wir Gott verdrängt haben, obwohl wir es besser wussten. Und haben ihn vielleicht sogar verleugnet. Vielleicht gibt es auch ehemalige Atheisten unter uns. Und wie gut ist es doch, dass Gott uns hinterhergegangen ist und unsere harten Herzen gebrochen hat. Sprechen wir noch kurz über die Grenzen der allgemeinen Offenbarung. Wir werden Gott niemals in der ganzen Fülle erkennen können. Gott ist unbegrenzt, wie er begrenzt. Und doch ist es auch so, wir können einiges in der allgemeinen Offenbarung über Gott sagen, haben wir auch schon vorher gehört, aber viele entscheidende Dinge eben auch nicht. Zum Beispiel finden wir in der allgemeinen Offenbarung nichts über Jesus geschrieben. Da reicht die allgemeine Offenbarung nicht zu. Und vieles andere, was wir in der Bibel finden, würden wir dort nicht finden. Und deswegen werden auch heute noch immer wieder Leute ausgesandt, die irgendwo hingehen, um von Christus zu berichten. Die allgemeine Offenbarung reicht nicht dazu aus. Sie reicht vollkommen aus, um den Menschen zu verdammen und zu verurteilen. Dafür reicht sie vollkommen aus, aber nicht, um einen Menschen zu erretten. Und deswegen sprechen wir jetzt auch noch mal kurz über die spezielle Offenbarung oder die besondere Offenbarung. Gott wollte sich den Menschen noch weiter und tiefer offenbaren, und dafür gibt es die spezielle Offenbarung, aber sie ist nicht allen gleich zugänglich. Wem hat sich denn Gott geoffenbart? Nun, wenn wir in 1. Buch Mose lesen, lesen wir zum Beispiel von den Patriarchen. Denen hat er sich ganz besonders offenbart, Abraham, Isaak und Jakob. Wenn wir über Völker sprechen, sprechen wir über Israel, später der Gemeinde. Wie hat sich Gott geoffenbart? Da finden wir in der Bibel alles Mögliche. Träume, Gesichter, Visionen, Theophanien. Eine Theophanie ist immer dann, wenn Gott sich vielleicht als Menschengestalt irgendwo darstellt. Zum Beispiel kommt er zu Abraham zu Besuch. Oder wenn wir vom Engel des Herrn sprechen, das ist auch eine Theophanie. Durch Engel, Propheten hat er das getan. In besonderen Ereignissen, zum Beispiel Israels Auszug aus Ägypten. Losentscheidung ist auch zum Beispiel so eine Offenbarung, eine spezielle. Wir lesen vom hohen Priester, der so zwei Steine hatte und anhand dessen wurde gelost. Was ist jetzt der spezielle oder der besondere Wille Gottes? Und dann, was wir besonders erwähnen müssen, ist natürlich Jesus Christus. In Hebräer 1 lesen wir auch ganz besonders darüber, dass Gott sich zu allen Zeiten geoffenbart hat, auf sehr vielfältige Art und Weise, gerade durch die Propheten, aber in den letzten Tagen hat er zu uns geredet oder sich uns offenbart im Sohn. Aber jetzt kommt noch mal etwas Wichtiges. Wenn wir über spezielle Offenbarung sprechen, sprechen wir natürlich besonders auch über die Bibel. Nicht alle speziellen Offenbarungen sind nämlich verschriftlicht worden. Aber da, wo Gott sagte, das ist wichtig und notwendig für den Menschen, hat er das uns in Schriftform gegeben. Zum Beispiel sagt der Apostel Johannes über Jesus Folgendes. Er sagt, die ganzen Bibliotheken der Welt könnten das gar nicht fassen, was Jesus alles gesagt und getan hat. Und dann ein bisschen weiter, doch diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinen Namen. Also ganz bestimmte Dinge sind uns niedergeschrieben worden, die wir wissen sollen. Und diese Offenbarung ist immer weiter fortgeschritten. Wir kommen vom Alten dann zum Neuen Testament. Letztendlich findet sie die Vollendung in dem Sohn. Und dann hat Gott alles komplett niederschreiben lassen, Stück für Stück, damit wir es sicher haben, damit es wirklich mal festgehalten ist. Das heißt, wer Gott ganz besonders kennenlernen will und nicht nur allgemein, wie wir es eben in der Offenbarung oder in der Schöpfung finden, der muss zur Bibel gehen. Das ist die besondere, spezielle Offenbarung Gottes. Und so wie wir das gesagt haben, die allgemeine Offenbarung reicht vollkommen zu, einen Schöpfer zu sehen und zu sehen, dass wir verantwortlich vor ihm sind und dass er uns am Ende verdammen wird. So reicht die spezielle Offenbarung vollkommen aus, um den Menschen zu erretten. Und deswegen ist die so wichtig. Hier wollte ich aber auch nochmal die Frage stellen, warum ist es auch hier so, dass viele der Schrift nicht glauben? Das haben wir ja schon bei der allgemeinen Offenbarung festgestellt. Viele würden sagen, naja, die Bibel, das ist so ein undeutliches Buch. Das kann man ja nicht richtig verstehen. Der eine versteht das so, der andere versteht das so. Wisst ihr, die Bibel sagt hier genau dasselbe. Ich werde das jetzt mal nicht lesen, aber gerade in 1. Korinther 2 steht da auch geschrieben, es liegt an den Menschen selbst. Die Bibel ist eigentlich deutlich. Das ist eine deutliche Sprache und sie genügt vollkommen zu, aber es ist unser Herz. Und das muss erleuchtet werden. Und deswegen sprechen wir ja auch immer wieder über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist und die Heilige Schrift müssen zusammenkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieses Buch ist lebendig. Das muss nicht lebendig gemacht werden. Aber wir müssen lebendig gemacht werden. Und das wirkt eben der Heilige Geist, damit wir diese Worte am Ende auch annehmen. Ich wollte abschließen mit einigen praktischen Anwendungen, gerade für uns Gläubige bezüglich der Erkenntnis Gottes. Das Erste, es ist ein Privileg, die Tiefen Gottes zu erforschen. Und da lasst uns nochmal 1. Korinther 2 aufschlagen. Das ist mir doch ein sehr wichtiger Gedanke. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott von den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und das wünsche ich uns, dass wir auch gerade dieses Jahr Gott noch mehr erkennen. Er hat sich uns ganz besonders geoffenbart. Und hier ist die Rede von Geheimnissen, die Gott einem zeigen möchte, gerade diejenigen, die ihn lieben. Und hier ist auch die Rede von der Tiefe Gottes. Es gibt so viel zu entdecken bei Gott. Und das will uns der Geist Gottes auftun. Und da möchte ich euch ermutigen, werdet nicht träge, Gott zu erkennen. Es gibt noch so viel zu sagen über Gott. Eine zweite Sache, die Erkenntnis Gottes als verändernde Kraft. Dieser bekannte Vers aus 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Was passiert, wenn wir uns mit Christus beschäftigen? Wenn wir die Bibel lesen und über ihn lesen, dann will uns der Geist Gottes in sein Bild hinein verändern. Von einer Herrlichkeit zu der nächsten. Und deshalb wollen wir auch noch mehr entdecken über Christus. Eine dritte Sache: Gott offenbart sich uns, damit wir nach dem Geoffenbarten leben. Da können wir nochmal aufschlagen, 5. Mose 29, Vers 28. 5. Mose 29, Vers 28. Das sagt Mose dem Volk Israel kurz bevor sie nach Kanaan kommen. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Gott hat sich also ganz besonders uns auch geoffenbart in seinem Wort. Damals hatten sie ja im Prinzip nur die 5 Bücher Mose. Und doch sagt Mose, es ist etwas ganz Besonderes, was Gott euch dort gezeigt hat. Und damit sollt ihr euch beschäftigen, forscht darin und tut danach. Er sagt, alles, was außerhalb der Schrift ist, das ist uns ein Geheimnis. Wisst ihr, es gibt ja auch Gläubige, denen reicht irgendwie die Bibel niemals zu. Die suchen nach anderen Dingen, nach Träumen, Visionen und so weiter. Gott soll sich mir irgendwie anders noch offenbaren. Aber da sagt Gott eigentlich, weißt du, ich habe es nicht ohne Grund so gemacht. Das soll ein Geheimnis bleiben. Worin ich mich offenbaren möchte, das habe ich dir schon längst gesagt. Und ich habe es nicht einfach dazu gegeben, um deine Neugierde zu befriedigen, sondern, wie steht es im 5. Buch Mose, damit du danach lebst. Das ist das, was wir zum Beispiel von C.T. Studd kennen, der morgens früh um 3 Uhr wach gefunden wird. Man fragt, was treibst du denn da? Der sagt, ich suche wieder nach einem Gebot, was ich befolgen kann. Um 3 Uhr morgens. Und der hatte das verstanden. Das hier ist gegeben worden, damit ich danach lebe. Und nicht nur einfach, um meine Neugierde zu befriedigen. Und eine letzte Sache, die ich noch mitgeben möchte, ist, die Erkenntnis Gottes gibt Mut zum Handeln. Und da können wir nochmal den Propheten Daniel aufschlagen. Daniel 11, Vers 32. Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Hier wird eine ganz besondere Situation beschrieben. Israel war unter Fremdherrschaft gekommen. Und hier wird ein besonders grausamer Herrscher beschrieben. Das ist der Antiochus Epiphanes, der letztendlich auch ein Vorschatten ist für den Antichristen. Er hat grausame Dinge getan. Zum Beispiel hat er dort auf dem Altar Schweine opfern lassen und dergleichen. Und hier heißt es auch, und er hat viele zum Bösen verleitet aus dem Volk Israel. Und es war ein Riesendruck da. Und hier werden aber auch eine Gruppe von Leuten beschrieben, die standhaft waren. Und wer war das? Die Leute aber, die ihren Gott kennen. Das sind diejenigen, die treu geblieben sind, die bekannt waren mit ihrem Gott. Und ich glaube, bei uns wird das am Ende auch nicht anders sein. Auch der Druck bei uns wird immer mehr zunehmen und am Ende werden die standhaft sein, die ihren Gott kennen. Und ich bin da tief davon überzeugt, wie man über Gott denkt, ob man ihn kennt, das macht alles aus. Und wenn wir wirklich bekannt sind mit Gott und eine tiefe Beziehung zu ihm haben, so können wir festbleiben. Und dafür hat er sich uns auch offenbart, um in eine feste und tiefe Beziehung mit uns zu gehen. Abschließend, wir haben also sehr deutlich gesehen, der Mensch ist auf die Offenbarung Gottes angewiesen und Gott hat sich uns kundgetan, allgemein, dann aber auch ganz speziell. Mit der Gotteserkenntnis beginnt alles. Und deswegen hat auch der Apostel Paulus immer wieder gerade dafür gebetet: Gott, ich will dich und deinen Willen erkennen. Und ich glaube, das entscheidet am Ende auch über alles. ob wir Gott kennen und was er für uns am Ende bedeutet. Amen.